Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese einen erweiterten Predigttext für diesen heutigen Sonntag, und zwar lese ich aus Johannes 20, die Verse 1 bis 22. Am Sonntagmorgen des ersten Tages der neuen Woche ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus, zu dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihn: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilte sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leintücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leintücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Er lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefalten an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst gekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es hieß, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb vor Trauer dort stehen. Weinend schaute sie in die Kammer. Und sie sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte, einen am Kopfende, der andere am Fußende. »Warum weinst du?« fragte der Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie: »Warum weinst du? Wen suchst du, Maria?« hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm um und rief: »Rabuni«, das ist hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte: »Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Und am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Tür fest verschlossen. Und plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: »Friede sei mit euch.« Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch.« Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: »Empfangt den Heiligen Geist.« Ja, die Begebenheit ist sehr nüchtern geschrieben. Das größte Erlebnis der Jünger und Maria, die größte Begebenheit für uns Menschen. Wenig ausgeschmückt. Es wird wenig über Gefühle der Menschen berichtet. Was geht eigentlich in den beiden Jüngern vor? Sie sehen das leere Grab, verstehen nicht und gehen dann wieder nach Hause. Was ging auf dem Nachhauseweg in ihnen vor? Was haben sie gesprochen? Haben sie überhaupt gesprochen oder einfach nur geschwiegen? Johannes war dabei. Er hat den Bericht geschrieben und verrät uns überhaupt nichts über die Gefühle. Und dann kommt Maria zu den Jüngern und erzählt ihnen, dass sie den Herrn gesehen hat. Und sie hat sogar mit ihm gesprochen. Was haben die Jünger dann eigentlich gedacht? Auch darüber schreibt Johannes nichts. Was die Jünger zwischen Morgen und Abend denken, was sie reden, glauben sie der Maria? Johannes schreibt einfach nichts darüber. Oder laufen sie vielleicht selbst noch einmal zum Grab zurück? Keine Ahnung. Es steht nichts darüber im Johannesevangelium. Es muss doch eine Achterbahn der Gefühle sein, was sie damals erlebten. Sie haben Jesus spektakulär am Kreuz sterben sehen. Alle ihre Hoffnungen, auf eine gute Zeit mit Jesus auf dieser Erde erleben zu können, sind am Kreuz zunichte gemacht worden. Und nun soll er doch leben? Sollten sich die für die Jünger bisher unverständlichen Worte Jesu jetzt noch wie ein Puzzle in ihn zusammenfügen? Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht. Und dann sitzen sie am Abend zusammen, die Türen verrammelt. Sie haben Angst. Angst vor den Juden, die damals etwas zu sagen hatten, dass sie verdächtigen könnten, dass sie den Leichnam Jesu gestohlen haben. Und Jesus betritt den Raum und grüßt sie mit: Friede sei mit euch. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und jetzt haben sie es erfasst. Puh, aber was die Jünger sonst noch dachten, was sie empfunden haben, davon erfahren wir wieder nichts. Jesus sagt fünf Sätze zu ihnen und verschwindet dann wieder. Sehr unbefriedigend, oder? Aber ein kleines Detail bleibt. Sie wurden froh. Ach, auch wenn wir vielleicht mehr von den Gefühlen, von den Erfahrungen und von den Gesprächen erfahren würden, können wir doch nachvollziehen, warum Johannes nicht mehr darüber schreibt. Wie will man das Erlebte, wie will man das Großartige denn in Worte fassen? Wie will man darüber denn angemessen berichten? Die Auferstehung Jesu, der Sieg über den Tod, der Sieg über das Böse, die Einladung zum ewigen Leben. Johannes war dabei. Er hat gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Er war dabei, als Jesus aufgeschrien hat. Er war dabei, als Jesus verschied und die Römer überprüft haben, ob er wirklich tot ist, als sie mit der Lanze in seine Seite gestochen haben. Er war wirklich tot. Er war dabei, als sie ihn ins Grab legten. Und jetzt ist Jesus wieder da. Jesus ist wieder auferstanden und er lebt. Es ist doch kein Wunder, dass in Johannes das absolute Gefühlschaos losbrach. Wenn man die Ostergeschichte in der Bibel so liest, dann ist sie so krass nüchtern geschrieben. Sie ist männlich nüchtern. Sie wurden froh und fertig. Aber Jesus wusste schon im Voraus, dass die Jünger komplett anders damit umgehen werden, als nüchtern damit umzugehen. Und ganz im Gegenteil, Jesus benutzt für die Beschreibung, die wohl für eine Frau, die wohl mit dem größten Gefühlschaos verbundene Situation, die Geburt eines Kindes. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus seinen Jüngern Folgendes, und das ist nachzulesen in Johannes 16, die Verse 21 bis 22. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald das Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude, die kann euch niemand nehmen. Ich meine, der Vergleich ist sicher für die Jünger auch schwierig. Sie wissen nicht wirklich, wie die Gefühlswelt einer Frau während der Geburt eines Kindes so aussieht. Aber zumindest erahnen können sie es. Und vielleicht deswegen auch nachvollziehen. All die Angst, all die Sorgen, die Schmerzen, die Trauer wird überschwemmt, überflutet von unbändiger Freude, von wohliger Gefühlen und Glückseligkeit. Und auch bei der Geburt dauert es ein bisschen, bis man versteht, dass sich das Leben auf einem Schlag total verändert. Alles ist anders. Ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und genau so geht es den Jüngern. Sie sehen Jesus, werden von der Freude überrollt, aber es wird noch dauern, bis sie verstehen, was gerade so abgeht und was die Geschehnisse bedeuten und was das heißt. Jesus lebt, der Tod besiegt, wir sind errettet. Und so geht es uns heute. Wir sind konfrontiert mit dem Bösen der Welt. Das Chaos breitet sich aus. Kriege in der Welt, scheinbar hilflose Politiker, persönliche Schicksalsschläge, vielleicht in der persönlichen Umgebung. Naturkatastrophen rücken näher, Erdbeben, Not und Elend. Grund genug, Angst zu haben, Leid zu verspüren, Schmerzen zu haben. Wie die schwangere Frau bei der Geburt. Und mitten da hinein kommt in diese Welt Ostern, die Osterbotschaft, unser Osterfest. Wir feiern, wir genießen die Familien, wir genießen die freien Tage. Wie können wir, während die Welt im Chaos versinkt, feiern und lachen? Ganz einfach. Jesu Auferstehung überschwemmt alles, überflutet alles. Die Frau ist nach der Geburt auch noch geschwächt und sie hat noch Schmerzen. Aber ihre Freude über das neue Leben überflutet alles. Und so überflutet die Freude über Jesus alles an Leid, Schmerzen und alles, was da ist. Die Ausmaße zu realisieren, was das alles bedeutet, das fällt uns schwer. Wenn in dieser Welt mit Krieg, Chaos, Hungersnöte, Ungerechtigkeit Jesus nicht auferstanden wäre, das können wir uns doch noch weniger vorstellen. Wenn es keine Hoffnung gäbe, unvorstellbar schrecklich. Es gäbe keine Ostern, es gäbe diese Gemeinde hier gar nicht. Wir wären auf uns alleine gestellt mit unseren begrenzten Möglichkeiten. Auf diesem Planeten, der zufällig ein paar Millionen Jahre in der richtigen Entfernung zur Sonne steht, dass hier Leben möglich ist und dann bald nichts mehr und dann ist alles nur noch Staub und Asche. Das ist doch eine schreckliche Vorstellung. Maria geht genau mit dieser Vorstellung zum Grab, ohne Hoffnung. Dann sieht sie, das Grab ist leer. Sie begegnet Jesus und stellt fest, die Hoffnung lebt. Dass Jesus lebt, verändert alles. Auf ein Kind kann man sich vorbereiten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was wurde nicht alles geplant, was hat man sich nicht alles vorgestellt, was man alles so macht oder auch nicht macht. Aber wie es wirklich ist, ein Kind zu haben, das spürt man erst, wenn das Kind da ist. Und so ist es auch mit Jesus. Wir können viel darüber erzählen, wir können uns vielleicht vieles vorstellen, aber wie es wirklich ist, mit dem lebendigen Jesus zu leben, das kann man nur erfahren. Das kannst du nur dann spüren, wenn du den lebendigen Jesus erfahren, gespürt und in dein Leben aufgenommen hast. Mit der Erfahrung, dass ewiges Leben in unser Leben Einzug hält, dann ändert sich alles. Und da kommt nicht nur ein kleines Kind in unser Leben, sondern Gott höchstpersönlich. Und Paulus drückt das sehr treffend im Epheserbrief aus, in Epheser 1, die Verse 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Dass Jesus, nachdem er gestorben war, plötzlich vor seinen Jüngern steht, ist doch schon ein Mega-Ereignis. Was den Jüngern aber nach und nach durch den Heiligen Geist bewusst wird, übertrifft alles. Die Kraft, mit der Vater Jesus von den Toten auserweckt hat, wirkt nun auch in uns. Das ist die gleiche Kraft, die auch dich und mich, wenn wir diese Kraft in uns wirken lassen, von den Toten auferwecken wird, wenn wir gestorben sind. Das ist die Kraft, die uns übernatürliche Freude schenken kann, trotz schwersten Leid. Das ist die Kraft, aus der wir heraus vergeben können. Es ist die Kraft, die uns von der Sünde befreit und es ist die Kraft, die uns befähigt zu lieben, sogar unsere Feinde. Jesus haucht seine Jünger an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Damit waren damals die 11 Jünger gemeint, also die 12 ohne Judas. Aber damit sind auch wir gemeint. Alle Gläubigen. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden. Und Jesus schenkt dir den Heiligen Geist. Und mir auch, denn bei dich bin ich auch mit eingeschlossen. Die Jünger bekommen am Ostersonntag drei Dinge von Jesus. Überströmende Freude, die unermessliche Kraft Gottes und die Sendung, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Was meint Jesus damit überhaupt? Jesus ist Gottes Lamm, welche der Welt Sünde trägt. Das war Jesu Auftrag und seine Sendung vom Vater. Und nun sind seine Jünger dran? Im Ernst? Ja, in Lukas 10, Vers 13, 3 sagt Jesus, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Und wenn wir den Heiligen Geist, den Jesus seine Jünger gibt, für uns beanspruchen, dann auch diesen Sendungsbefehl. Jesus stirbt für die Menschen am Kreuz. Aber wir sterben ja nicht. Das hat Jesus für uns getan. Und in Matthäus 16, Vers 25 steht, sagt er aber, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was war denn nun Jesu Auftrag? Das steht in Lukas 4, die Verse 18b und 19. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollten. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Das ist eine großartige Sache und ein großartiger Auftrag. Diese Aufgabe haben wir als seinen Nachfolger, als seine Jünger mitbekommen. Können wir das schaffen? Jesus lässt uns nicht alleine. Wir tragen seine Kraft in uns. Und so sagt er in Johannes 14, Vers 12 und 13, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Jesus meint das wirklich ernst. Es gibt noch viele Bibelstellen, die den Sendungsbefehl untermauern, so dass man eine komplette Bibelarbeit dazu machen könnte. Der Sendungsbefehl gehört unmittelbar zur Osterfreude dazu. Denn wenn das Herz voll ist, und das ist ganz sicher so, wenn wir Menschen die tolle Botschaft begriffen haben, wenn ein Mensch voll von dieser Gotteskraft ist, dann kann er nicht anders, als davon weiterzuerzählen. Lasst uns diese Osterfreude selbst spüren und diese hinaus in die Welt tragen. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Amen.